Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Sebastian Hinterwirth und ich begrüße euch beim dritten Redaktionsgespräch dieses Jahres. Und diesmal sprechen wir über ein ganz aktuelles Thema. Ein komplexes, breit gefächertes, schwieriges Thema, aber mit Sicherheit eines, das jeden und jede da draußen ansprechen wird. Nämlich den Endspurt und die finale Phase der österreichischen Bundesliga. Und mit wir, da meine ich heute Fabian Bär, leitender Redakteur des Ballesterers und Valentin Casagrander, Redakteur beim Ballesterer. Hallo ihr zwei und schön, dass ihr da seid.
Hallo Sebastian.
Danke, dass ihr hier seid und ich würde sagen, wir blicken einfach gemeinsam mal auf diese spannende Phase der österreichischen Bundesliga. Noch vorweg, wir nehmen jetzt hier am Dienstag, den 29. April auf, 4 Runden vor dem Ende der Meisterschaft. Und ich meine, man kann es, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassen. Krimi oben um den Titel, Krimi unten um den Abstieg. Trainerentlassungen, fragwürdige Entscheidungen an allen Ecken und Enden. Ich würde gleich unten beginnen, der Tabelle. Abstiegskampf pur, 4 Teams getrennt durch 2 Punkte. Fabian, ich pick dich da jetzt einfach mal raus. Was sagst du denn generell zu diesem Abstiegskampf? Das ist schon ein komischer Sumpf da irgendwie unten, oder?
Auf jeden Fall. Also man ist es ja gewohnt, auch aus den letzten Jahren, dass eben durch diese Punkteteilung es ziemlich eng zugeht da unten und dass niemand so wirklich gerettet ist. Aber was da heuer passiert ist, ist mit diesen 4 Teams, die immer noch absteigen können und eben, wie du schon gesagt hast, durch 2 Punkte getrennt sind, ist schon brutal.
Wenn wir da jetzt auch wirklich zum Beispiel den GRK rausnehmen, rote Laterne, tief drinnen, der dritte Trainer jetzt mit Ferdinand Feldhofer. Valentin, was sagst du dazu, wenn wir wirklich diesen Verein rausnehmen könnten? Schafft es der GRK noch, weil die einfach schon so lange da unten drin sind?
Ich glaube, dass das das ganz große Problem ist beim GRK, ist, dass man zum ersten Mal in dieser Situation ist aktuell. Ich traue der WSG, ich traue auch Altach, ich traue vor allem Klagenfurt zu, dass man vor allem durch stabile Defensive, durch erfahrene Spieler sich in diesen direkten Duellen, und dies jetzt ja vor allem geht dann, dass man sich da noch beweisen kann und die notwendigen Punkte sammelt. Ich hatte beim GRK in dieser Saison immer öfter den Eindruck, dass sie diese Erfahrungen noch sammeln müssen, dass sie unnötige Fehler machen. Es sind die Eigentore ja fast schon zum Witz geworden in der Bundesliga, weil sie so häufig passieren. Und ich bin gespannt, ob sie es schaffen, da in diesen letzten Spielen den kühlen Kopf zu bewahren. Oder ob sich dann doch die Erfahrung von den Mannschaften, die seit Jahren immer in diesen Abstiegskampf verwickelt sind und doch nie absteigen, wie vor allem die WSG und wie Altach, ob sie es schaffen, mit denen mitzuhalten. Ich glaube, dass Klagenfurt dann nochmal ein eigener Kandidat ist, da werden wir sicher auch nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, dass vor allem die drei genannten, also GRK, WSG und Altach, da die Favoriten für den Abstieg sind.
Wir werden noch über die ganzen Trainerentlassungen, vor allem die aktuellen, reden. Der GRK hat schon zweimal jetzt den Trainer entlassen. Ferdinand Feldhofer haben wir schon kurz angeschnitten, ehemaliger Sturmspieler auch. War das trotzdem die richtige Entscheidung? Weil wirklich den Turnaround hat er Stand jetzt ja noch nicht geschafft.
Im Nachhinein ist, kann man natürlich sagen, nicht wirklich. Also es hat nicht so was verändert, aber es gibt natürlich, glaube ich, im Fußball einfach den Moment, wo man als sportlich Verantwortlicher sagt, wir müssen irgendwas verändern, und dann ist der Trainer, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, das ist das schwächste Glied in der Kette und die erste Personale, die man irgendwie ändern kann. Und dass man dann sagt, okay, man muss einen neuen Impuls setzen und man versucht mit Ferdinand Feldhofer da das Ruder umzureißen, habe ich damals als Entscheidungen wahrgenommen, die man nachvollziehen kann, dass sie jetzt nicht den großen Erfolg gebracht hat, ist im Nachhinein natürlich dann immer, im Nachhinein ist man immer gescheiter.
Einer, der wahrscheinlich schon ein bisschen weiter weg ist, ist jetzt Hartberg. Die sind ja auch immer wieder mal weiter weg, dann sind sie vielleicht wieder da, aber jetzt in den letzten 3 Partien zumindest keine Niederlage. Tirol ist aber auch irgendwie so eine Wundertüte. Fabian, was sagst du zu denen? Siehst du die eher noch weiter weg vom Abstiegskampf oder sind die genauso drin?
Also bei Hartberg muss ich dazu stimmen. Hartberg ist für mich de facto gerettet. Die wirken einfach auf mich ja zu gefestigt. Die sind wahrscheinlich auch qualitativ drüber zu stellen über die anderen Mannschaften, rein von den Spielern, die sie haben. Bei der WSG ja, ist aktuell 2 Punkte vor Tabellenschlusslich GRK. Das ist ein bisschen was, ist 4 Runden vor Schluss nicht viel, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die WSG Tirol, auch wenn sie noch absteigen kann, für mich jetzt nicht wirklich ein Abstiegsfavorit ist, einfach weil ich auch sehr schätze, was der Philipp Sendlitsch generell als Trainer schafft und in der Vergangenheit schon geschafft hat. Und die WSG wirkt für mich im Gegensatz zu anderen Teams wesentlich ruhiger. Und ich glaube, das ist einfach Qualität, gerade im Abstiegskampf, die der Mannschaft, die am Club sehr, sehr gut tut.
Man muss aber auch da sagen, ich stimme dir grundsätzlich zu, aber wenn man sich das Programm anschaut, dann hat die WSG jetzt den LASK zu Hause. Dann geht es nach Klagenfurt und nach Hartberg, was beides Orte sind, wo man jetzt nicht unbedingt gern hinfahrt und wo es keinen fußballerischen Leckerbissen gibt. Und dann hat man das letzte Spiel gegen den GAK, was dann schon noch ein Entscheidungsspiel sein kann. Also ich glaube, dass man da vielleicht auch nochmal dann reinrutscht, wo man eigentlich gar nicht mehr rein will, weil man vielleicht eben jetzt gegen den LASK und vor allem gegen Hartberg dann auch nicht die Punkte holt, die man vielleicht braucht. Also ich würde wirklich sagen, es geht da vor allem um die direkten Duelle. Ich traue dem LASK zu, dass er wirklich alle Spiele in dieser Liga, in dieser Qualifikationsgruppe gewinnt. Hartberg ähnlich. Und dann, glaube ich, geht es wirklich darum, wer kann in diesen Kampfduellen, in diesen direkten Duellen dann dieses 1:0 irgendwie noch erzielen. Ich glaube nicht, dass wir da viele 4:0 sehen werden in den nächsten Spielen.
Aber ich finde ja, ein 1:0 ist auch ein absoluter Leckerbissen im fußballerischen Sinne.
Und ist natürlich ein klassisches Quali-Gruppenergebnis natürlich.
Es gibt nichts Besseres als ein 1:0 zwischen der WSG und dem SC Altach.
Das sind die Partien, auf die wir uns Jahre schon freuen, einfach im Vorhinein. Wir haben es ganz kurz schon angesprochen, Austria Klagenfurt natürlich auch da unten drinnen. Und wenn wir es als kleine Überleitung schon zu unserem nächsten Thema machen, die aktuellste Trainerentlassung, Peter Parkut ist nicht mehr Trainer bei Klagenfurt. Ich habe es rausgesucht, 9 Pflichtspiele, die letzten gab es nur einen Sieg. Carsten Janker ist jetzt der neue Trainer. War das mal Parkut zu entlassen die einzig richtige Entscheidung in dieser Situation?
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine nachvollziehbare Entscheidung rein aus sportlicher Sicht. Wie du schon gesagt hast, sportlich hat wenig dafür jetzt gesprochen, in dieser Saisonphase mit Peter Backhult weiterzumachen. Jetzt mal ganz abgesehen von den letzten Jahren, in denen an Peter Backhult eh schon oft erwähnt, einfach wahnsinnig gute Arbeit mit Klagenfurt geleistet hat. Aber in dieser Saisonphase Peter Parkut zu entlassen und vielleicht einen neuen Reiz, wie es oft heißt, hineinzubringen, ist eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist. Ja, wenig nachvollziehbar ist für mich in Klagenfurt, aber alles andere, was da aktuell passiert, und sei es jetzt beispielsweise Carsten Janker als neuen Trainer zu installieren. Das hat natürlich auch mehrere Gründe. Erstens, jeder wird mitgekriegt haben in Klagenfurt, was da generell los ist. In erster Instanz die Lizenz nicht gekriegt. Dann ein Investor, der dann doch nicht in Klagenfurt aufgeschlagen ist. Stattdessen aus dem Nichts der Ex-Löwen-Sponsor, der Herr Kaltnecker mit DJI, der aus dem Nichts auftaucht und ja, sein wahnsinnig großes Ego, das er in Leoben auch schon gezeigt hat, in Klagenfurt noch einmal an die große Glocke hängt und jetzt schon von Europacup und einem vollen Wörthersee-Stadion träumt und ganz nebenbei eben vor einigen Wochen so richtig die Krone in einem Online-Webinar schon angekündigt hat. Der Carsten Janker, der wird in absehbarer Zukunft wieder bei einem Verein trainieren, der bei dem TGI involviert ist. Ja, wenig überraschend ist es so gekommen. Und ich finde halt einfach, also ich probiere mich in die Situation hineinzuversetzen, dass ich Klagenfurt-Spieler bin und ich höre, okay, der Parkwood ist weg und Carsten Janker kommt. Im Abstiegskampf, wenn man so eine Trainerentlassung umsetzt, da hofft man ja auf einen Effekt, auf einen Trainereffekt. Man hofft, dass irgendwas passiert zum Positiven. Und wenn ihr als Spieler weißt, es kommt ein Trainer, der jetzt nicht irgendwie da ist, weil er ein wahnsinnig guter Trainer ist. Jetzt, ich will gar nicht die Qualität von Carsten Janker als Trainer jetzt damit irgendwie in Abrede stellen. Aber er ist nicht in Klagenfurt, weil er ein wahnsinnig guter Trainer ist oder weil er ein Feuerwehrmann wäre, sondern jeder Spieler weiß, der Trainer, der neue Trainer, der ist halt einfach nur da, weil der Sponsor das will. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass Carsten Janker die letzten Jahre in Leoben immer einen Kader zur Verfügung gehabt hat, der halt einfach für die jeweilige Liga viel zu gut war. Carsten Janker ist mit Leoben aus der Landesliga in die zweite Liga durchmarschiert, hat immer einen wahnsinnig teuren Kader zur Verfügung gehabt. Heute war es mein Leben, hat sich diesen Kader nie leisten können. Ja, und jetzt ist er in Klagenfurt, beinharter Abstiegskampf, 4 Spiele, er muss liefern und die Spieler sind jetzt einfach verunsichert, eh klar, und sie haben jetzt nicht für die Liga wahnsinnig über große Qualität, sonst wären sie nicht da unten drin. Und für mich, ja, ist Klagenfurt eigentlich, muss ich sagen, Abstiegsfavorit. Jetzt mal, kann eh sein, dass sie sowieso die Lizenz nicht kriegen. Das werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Aber auch sportlich sehe ich Klagenfurt nächstes Jahr nicht in der Bundesliga.
Valentin, würdest du da, also danke mal Fabian auch für die Einordnung mit Sponsoren und Leoben. Valentin, würdest du da drauf eingehen, auch Abstiegskandidat Nummer 1 und dass die, wenn du auch ein Spieler wärst jetzt in Klagenfurt, dass du dir auch denken würdest, was geht da eigentlich ab?
Vielleicht fangen wir gleich an mit dem, wie würde ich das als Spieler wahrnehmen? Ich habe schon das Gefühl, dass ein großer Teil der Spieler, die für die Vereine im Abstiegskampf spielen, wissen, sie werden bei diesem Verein nicht alt. Also ich glaube, ein Ben Bobtsin, ein David Duszewski, diese Spieler wissen, ich muss hier gerade Leistungen bringen. Wenn ich meine Tore schieße, dann habe ich den Wechsel in diesem Sommer oder spätestens im nächsten zum großen Verein. Und ich glaube, dadurch, dass man diese Bindung zum Verein nicht hat, vielleicht auch mit diesem Chaos ein bisschen besser umgehen kann, als wenn man sich denkt, ich brauche wirklich, also es muss diesem Verein auch gut gehen, damit es mir gut geht. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich zwar denken, was geht hier gerade ab und also wenn ich mir dieses Interview von Herrn Kaltenegger bei Sky anschaue, dieses erste, wo er irgendwie sagt, sie wollen keine Spomponaden, sie wollen international spielen und sie sind die Einzigen, die immer pünktlich gezahlt haben. Dann würde ich mir wahrscheinlich schon denken, wo bin ich hier gerade eigentlich? Aber ich weiß nicht, ob es wirklich einen Einfluss auf die sportliche Situation hat. Dass mein Gehalt vielleicht nicht bezahlt wird oder solche Dinge, das natürlich, aber ich glaube an sich, neuer Trainer, den ich vielleicht nicht ganz einschätzen kann, weiß ich nicht, ob das ein großes Problem ist. Wenn man sich anschaut, wie Klagenfurt die letzten Wochen performt hat, dann würde ich mit Fabian an sich schon mitgehen, dass es Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Das ist ja wirklich katastrophal gewesen, die letzten Spiele. Und es wird wahrscheinlich auch nicht einfacher. Gleichzeitig habe ich aber schon den Eindruck, dass man mit einem Martin Hinteregger in der Verteidigung und mit einem Angriff aus Bobtsin und Toszewski sich irgendwie ein paar Punkte da nudeln kann. Aber es ist, wie gesagt, ich würde wirklich sagen, dass jedes Spiel hätte ich überhaupt keine Prognose. Es könnte in jedem Spiel jeder gewinnen. Es könnte auch unentschieden ausgehen. Es ist wirklich so eng da unten drin, dass ich mir da wirklich schwer tue, mit einer Prognose. Und das kann man natürlich auch sagen, ist ein Novum gerade, dass es wirklich so spannend ist, dass 4 Vereine da unten mitspielen. Dass man sich denkt, vielleicht schaue ich jetzt sogar die Quali-Gruppenkonferenz als Fußballfan, der sonst nicht jedes Spiel schaut.
Das war jetzt auch schon sehr schön zusammengefasst worden. Jetzt, also, ihr traut quasi Carsten Janker jetzt abgesehen davon mit dem Sponsor und sowas den Turnaround eigentlich nicht so wirklich zu, wenn man das zusammenfassen kann. Ich sehe
Ich sehe
Nicken.
ihn jetzt nicht als Wunderwuzzi, der mit 4 Siegen in den nächsten 4 Spielen dann die Saison beendet.
Würde ich ähnlich sehen, wobei man natürlich auch sagen muss, 4 Siege wird es nicht brauchen. Schlussendlich geht es halt einfach nur darum, wie der Valentin gerade schon sehr schön gesagt hat, es geht halt darum, dass ich mal Punkte der Nudel und solange ich mir mehr Punkte der Nudel als meine Kontrahenten, ist es halt auch wurscht, wenn ich nicht wahnsinnig performe.
Das stimmt, das
Und
wird
dann
wahrscheinlich, sorry, den Abstiegskampf relativ gut zusammenfassen.
Klagenfurt hat wahrscheinlich auch noch den Vorteil, dass sie gerade den LASK schon zweimal hinter sich haben und wirklich quasi nur die Big Point Spieler haben. Das ist so ein kleiner Vorteil, wenn man sich irgendwie einen Strohhalm suchen will, an dem man sich als Klagenfurt-Fan festhält. Dann kann man sich vielleicht einreden, dass das ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist. Sonst gibt es eh nicht viel Hoffnung wahrscheinlich.
Ja, nicht viel Hoffnung. Das hat man wahrscheinlich auch beim LASK im Markus Schopp gesehen und dieser Übergang war extremst gut. Nämlich so kommen wir zur zweiten Trainerentlassung, die jetzt angestanden ist. Nämlich Markus Schopp ist nicht mehr beim LASK, obwohl er erst im September dort begonnen hat. Sigmund Gruber hat seine Hände dort auch im Spiel gehabt. Fabian, wenn du das wieder für uns ein bisschen einordnen könntest, turbulente Zeiten beim LASK, die ist in den letzten Jahren immer wieder dort gewesen, aber derzeit auch wieder ein Peak, oder?
Genau, ich wollte sagen, es ist ja beim Ask nichts Neues, dass es hin und wieder ein bisschen hektischer wird. Aber ja, man sorgt halt für die Hektik irgendwo selber. Und weil du Sebastian gerade gesagt hast, nicht mehr viel Hoffnung dürfte man beim Ask in Markus Shop gesetzt haben. Zumindest der CEO dürfte das nicht. Und ja, das war ja so ein bisschen die Kritik oder ein bisschen, es war eine sehr laute Kritik und eine sehr deutliche Kritik der Fans, dass halt der Lask aktuell ja so ein bisschen aus Sigmund Gruber besteht. Dass Sigmund Gruber derjenige ist, der vom Lask die Fäden in der Hand hat und auch nicht irgendwie aufzuhalten ist oder nicht wirklich jemand da ist, der ihn aufhalten kann oder wie. Genau, die Fans beim Heimspiel gegen Klagenfurt, vor dem Heimspiel, sind sehr deutlich geworden, haben dieses enorm große Banner über, glaube ich, 6 Zeilen in der Kurve gezeigt, gleichzeitig ein sehr, sehr langes und deutliches Statement auf der Website gepostet, dass eben diese Art von Sigmund Gruber den LASK, ja, man kann sagen, zu regieren, das ist ja sehr stark die Kritik, die immer rauskommt, dass der Herr Gruber den LASK als Alleinherrscher, heißt immer so schön, regiert, dass das eben seitens der Fanszene nicht mehr gewünscht wird. Und man kann natürlich auch bei der Entlassung von Markus Schopp sagen, okay, die 3 Ziele, die man noch gehabt hat in der Saison, die sind nicht erreicht worden. Meistergruppe wurde verpasst, ganz knapp. Es wurde verpasst, das Cupfinale, und im internationalen Geschäft hat man ja wirklich keine gute Figur abgegeben. Nichtsdestotrotz, und das habe ich auch für den Palestra in einem Instagram-Kommentar, den kann man gerne nachlesen, kommentiert, finde ich, ist es sportlich nicht zu begründen, Markus Schopp zu entlassen. Wenn man sich anschaut, Markus Schopp hat abgesehen von den 3 Trainern der Top 3 Vereine den höchsten Punkteschnitt gehabt in seiner Zeit beim LASK. Markus Schopp hat den LASK übernommen in einer Zeit, in der LASK sehr, sehr stark gekriselt hat. Hat eine Mannschaft übernommen, die nicht Markus Schopp zusammengestellt hat und hat das Ganze trotzdem geschafft, irgendwie zu stabilisieren. Und jetzt hat man halt beim LASK das Problem, jetzt hat man nicht nur keinen Trainer Markus Schopp mehr, das ja, okay, Trainer kann ich schnell mal ersetzen, aber jetzt kommt die Phase, in der er einen Kader für die neue Saison zusammenstellen muss. Und ich habe den Sportdirektor Markus Schopp nicht. Und ich glaube, das wird beim LASK halt auch nicht unbedingt ganz so gut aufgehen. Andererseits hört man ja, dass der aktuelle Trainer direkt an den CEO berichtet. Insofern wird wahrscheinlich schon jemand einen Kader zusammenstellen.
Ich glaube, dass gerade das eigentlich das Unverständliche ist, dass man, wenn man einen Markus Schopp verpflichtet, wie du gerade sagst, der Kader ist nicht von ihm zusammengestellt, aber wenn man Markus Schopp kennt und schaut, wo war er erfolgreich und warum war er erfolgreich, gerade wenn man nach Hartberg blickt, dann weiß man auch, das ist ein Projekt, das längerfristig ist, wo man sagt, okay, dieser Spielstil braucht Zeit, bis die Spieler sich daran gewöhnt haben, bis vielleicht neue Spieler reingekommen sind, die das noch besser können, aber auch. Und das ist auch das hat man gerade in Hartberg gesehen, mit welchen Spielern er diesen Spielstil gespielt hat, ist es ja auch besonders, dass er mit Innenverteidigern, die jetzt wirklich keine Fußballgötter sind, ein sehr, sehr starkes Aufbauspiel hatte und so weiter. Also, dass man sagt, okay, es braucht einfach vielleicht mal Zeit. Und es ist eigentlich, wenn man diese Trainerpersonalie verpflichtet, muss man damit rechnen, dass man da nicht nach ein paar Monaten schon wieder die Reißleine ziehen kann. Und ich finde, das ist vor allem der Punkt, der es so unverständlich macht, ist, dass es, wie der Fabian schon gesagt hat, aus sportlichen Gründen, dass man eigentlich keine sportlichen Gründe findet. Und gerade das, wir haben vorhin schon gesagt, wie nehmen das vielleicht Spieler wahr bei Klagenfurt. Ich frage mich schon, wie Trainer, aber auch Spieler den Lask von außen wahrnehmen. Ich habe mich auch tatsächlich wirklich ehrlich gesagt gewundert, dass sich Markus Schupp das angetan hat. Auch wenn man sich anschaut, wie der Lask mit. Und ich möchte jetzt, die Fanproteste sind eine eigene Sache und die Trikotfarben auch, aber wenn ich mir Trainer anschaue, wie wird mit einem Dietmar Kühlbauer zum Beispiel umgegangen, wie kommt es da zu einer Trennung, wenn ich mir als Spieler anschaue, wie geht der Verein mit wirklich erfahrenen Spielern um, wie geht er auch mit verletzten Spielern um, dann würde ich mir da vielleicht noch eher denken, ist es ein Verein, mit dem ich mich identifizieren kann und wo ich mir auch wirklich vorstellen kann, dort zu unterschreiben. Wir werden sehen, wer dann langfristig der Nachfolger von Markus Schopp wird. Aber das Image hat er sich ja nicht doch verbessert durch diese Aktion.
Genau deswegen haben sich ja auch die Fans da mit diesem riesengroßen Banner wirklich groß und offen beschwert, wie du das auch gut einordnest, Valentin, was da immer und immer wieder passiert ist in den letzten Monaten und Jahren. Glaubt ihr, schaffen vielleicht da jetzt in puncto Fans, weil wir jetzt die letzten 20, 30 Minuten gar nicht über diesen Fanaspekt gesprochen haben, hier jetzt schon sehr, schaffen die das vielleicht wirklich ein Statement zu setzen, dass sich Gruber da auch wirklich mal was überlegt, er vielleicht wirklich geht, stelle ich jetzt einfach so mal in den Raum, aber das oder er das irgendwie wahrnimmt, endlich einmal, dass da irgendwas sich ändern sollte?
Also ich weiß noch, dass der letzte sehr große Fanprotest in Linz, also gab ja etliche, aber der letzte wirklich große mit den Stadionverboten auch oder Hausverboten, dass der damit geendet hat, dass Sigmund Gruber sich mit einem Last-Trikot mit Lahnstraßler hinten drauf blicken hat lassen. Also ich habe das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sigmund Gruber sagt, ah ja, da hat der LASK-Anhang recht, ich tue dem Verein nicht gut und werde mich zurückziehen, würde ich mit sehr vielen Nachkommastellen auf jeden Fall beziffern, wird nicht passieren.
Ja, ich sehe das ähnlich wie der Valentin. Ich bezweifle stark, dass Sigmund Gruber noch einmal im Landstraßler-Trikot vor der Fantribüne vorbeimarschieren wird. Und ja, Sigmund Gruber wird die Proteste wahrnehmen, aber es wird nicht dazu führen, dass Sigmund Gruber zurücktritt oder irgendwas in die Richtung, weil ich glaube, Sigmund Gruber ist zu sehr davon überzeugt, was er macht. Und da lässt er sich auch nicht davon beirren, wenn jetzt die Tribüne sagt, Gruber raus.
Glaubt ihr, wer steht da als Trainerkandidat dann vielleicht in der Reihe? Weil der derzeitige Interimstrainer, der hat ja noch nicht die richtige Lizenz. Oder glaubt ihr, das dauert und da kommt irgendjemand daher, wo man einfach nicht rechnet, weil bei Gruber kann man ja eh nicht wissen, was morgen, übermorgen oder nächste Woche passiert?
Es stimmt, dass man bei Sigmund Gruber nicht wirklich weiß, was passiert. Ich traue ihm auch ehrlich gesagt nicht zu, dass er schon den Kandidaten in der Hinterhand hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er die Idee hat, jetzt den Verein weiterzuentwickeln aus seiner Perspektive und jemanden aus Deutschland holt zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht die realistischste Variante. Wie gesagt, welcher Trainer sich dann diesen Verein antun möchte. Oder dieses Gefüge antun möchte, muss man schauen. Oder welche Trainer man mit einem halbwegs akzeptablen Gehalt für Bundesliga-Verhältnisse überzeugen kann und einem Kader, der eigentlich gar nicht so schlecht ist, wird man sehen. Ich würde wahrscheinlich tippen, dass es eine ausländische Lösung wird, langfristig.
Und ich muss sagen, mir würde es jetzt auch nicht wundern, wenn es einem doch vielleicht gar nicht so unbekannter Name ist. Ich habe mir das Gefühl, dass Namen beim LASK schon nicht wenig zählen. Und ich glaube, am Geld scheitert es auch nicht. Wobei natürlich eine Lösung, was man jetzt schon öfter gehört hat, ist, dass der Andreas Wieland, der nach wie vor oder wieder beim LASK ist, der die Pro-Lizenz hätte, dass das natürlich sein könnte, dass der das dann macht, vielleicht mit dem aktuellen Interimstrainer dann zusammen, wobei der LASK natürlich mit diesen Scheinkonstruktionen in der Vergangenheit das auch nicht die besten Erfahrungen gemacht hat.
So haben wir jetzt eigentlich auch alle turbulenten Dinge und Themen beim LASK ein bisschen aufgearbeitet. Jetzt schauen wir noch zur dritten Trainerentlassung, die schon ein bisschen weiter zurückliegt. Aber vielleicht kann man das auch titulieren als erwartete Entlassung. Stelle ich jetzt auch nochmal so in den Raum. Robert Klaus ist nicht mehr Trainer bei Rapid. Stefan Kulowitz hat interimistisch übernommen. Der letzte Strohhalm, nämlich die Conference League, war dann auch nicht mehr für den Deutschen da als Argument. Fabian, würdest du sagen, war das schlau von Rapid, sich von Klaus zu trennen, oder war das einfach halt die letzte Lösung?
Ob es schlau war, wird man sehen. Es war auf jeden Fall nachvollziehbar. Du hast ja schon gesagt, dieser letzte Strohhalm, der war halt dann weg und dieser letzte Strohhalm hat auch sehr vieles in der Saison einfach überragt. Und ja, im Prinzip war ja Robert Klaus nicht das erste Mal angezählt. Es war ja Ende Dezember. Mitte Dezember war ja schon dieses Kopenhagen-Spiel, das Rapid dann gewonnen hat, wo davor schon ja ein bisschen Krise da war. Aber was ihm ja schon ein bisschen Kredit gegeben haben dürfte, natürlich diese Auftritte in der Conference League, sowieso. Aber abseits dessen, ja, man hat zum Beispiel die Meistergruppe A am allerletzten Spieltag dann irgendwie noch erreicht, was jetzt ja auch nicht der Anspruch von Rapid ist, gerade mit diesem Kader, der am Anfang von der Saison sehr gelobt wurde, mit dem er zeitweise echt guten Fußball gespielt hat. Gegen Ende hat man schon gemerkt, dass Robert Klaus ja zunehmend ratlos wirkt. Und dann sind natürlich Aktionen wie rote Karten, die dann natürlich nicht wirklich am Spiel gut tun, eh klar. Und bei Rapid auch neben dem in dem Spielfeld ja gewohnt viel Trubel, muss man auch irgendwie wegmanagen, das Ganze. Aber schlussendlich muss man sagen, auf dem Platz war es zu wenig. Und man hat jetzt aber beim letzten Spiel gegen Blaues Linz, bei dem Robert Klaus dann ja eben nur auf der Tribüne war, nicht nochmal selber gecoacht hat, hat man schon bei jeder Sky-Schalte auf Robert Klaus gemerkt, wie er blasser wird und regungsloser. Und er hat einfach ratlos gewirkt am Ende. Und da ist es natürlich aus Rapid-Sicht mehr als nachvollziehbar, wenn ich probiere, die Mannschaft irgendwie zu beleben.
Ich habe jetzt auch gesagt, vor allem Schlau von Rapid, weil wenn man es mit dem LASK vergleicht, war Klaus relativ lang bei Rapid. Der Kader, den konnte sich schon aufbauen einigermaßen. Und ob man nicht hätte sagen können, hey, man macht da weiter jetzt, klar, schwierige Zeiten, aber weil Klaus halt schon sehr zu Rapid gestanden ist, das hat auch gepasst, meiner Meinung nach jetzt. Und man hätte dann im Sommer sagen können, hey, schwierige Saison, man baut sich den Kader noch besser zusammen und man hält halt fest. Deswegen auch könnte es sein, dass Rapid das vielleicht dann bereut im Sommer.
Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, dass man, wenn man die Ära Klaus nüchtern betrachtet, man sagen kann, es gibt definitiv Dinge, die nicht so funktioniert haben. Ich glaube, dass man ihm als Trainer vorwerfen kann, dass die Reaktion darauf, dass der Plan A manchmal nicht funktioniert, gefehlt hat. Dass man, glaube ich, vom In-Game-Coaching und auch von der Anpassung an gegnerische Anpassungen dann wieder, dass es da vielleicht ein bisschen Mängel gab und dass man manchmal das Gefühl hatte, die Mannschaft weiß nicht so ganz, wie sie dieses Problem gerade lösen soll, das sie auf dem Platz vor sich stehen hat. Aber man hat auch gemerkt, wie es funktionieren kann und wie erfolgreich diese Mannschaft sein kann, vor allem in den Europacup-Spielen. Also man hat ja schon zu Saisonbeginn zum Beispiel gesehen, dass man im Europacup super gespielt hat, aber dann gleich, glaube ich, am Anfang gegen Blau-Weiß Linz verloren hat, wo man auch gesagt hat, okay, wir tun uns einfach schwer als Mannschaft. Diese Konzentration, diese Anspannung beizubehalten in allen Spielen. Das kann man einem Trainer natürlich vorwerfen. Das ist ja auch seine Aufgabe, dass er das schafft, dass Spieler nicht nur bei den Europacup-Abenden, sondern auch beim Auswärtsspiel in Linz voll dabei sind. Aber das ist für mich eine Frage, die kann man nicht im Sommer beantworten. Da kann man sich hinsetzen und sagen, wir reflektieren jetzt diese Zeit, seit Robert Klaus da ist und schauen uns an, trägt er den Verein langfristig in die richtige Richtung. Jetzt so eine kurzfristige Entscheidung zu treffen, da stellt sich für mich als Beobachter die Frage, wird der Verein durch diese Entscheidung besser? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass Stefan Kulowitz mit dieser Mannschaft, ich denke, es geht eh nur noch um Platz 5, Platz 4 sehe ich einfach nicht, weder bei Rapid noch bei Blau-Weiß Linz, es geht um diesen Platz 5. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit wirklich höher, dass Stefan Kulowitz sich vor Blau-Weiß Linz noch in der Tabelle irgendwie positioniert, als wenn es Robert Klaus gemacht hätte? Hat man dann gegen den LASK im Playoff vielleicht irgendwie noch bessere Chancen? Ich sehe diese Wahrscheinlichkeit nicht wirklich höher. Ich persönlich hätte die Wahrscheinlichkeit, also ich hätte es besser gefunden, tatsächlich Robert Klaus die Saison beenden zu lassen und dann im Sommer zu analysieren, kommt man, also geht es gerade in die richtige Richtung. Und das sehe ich aber, wir haben vorhin über Peter Backlund gesprochen, da ist es ja genauso, da sage ich auch, ein Trainer hat sich, wenn er lange bei einem Verein ist, aus meiner Sicht auch verdient, dass er diese 3, 4 Spiele noch als Chance bekommt. Und man nicht eine Kurzschlussreaktion irgendwie dann, dass es nicht zu einer Kurzschlussreaktion kommt. Und ich wundere mich tatsächlich, weil ich anders als beim LASK zum Beispiel und jetzt bei Klagenfurt mit dem neuen Sponsor, ich hätte Markus Katzer und den SK Rapid eigentlich rational und nüchtern genug eingeschätzt, dass sie so eine Entscheidung nicht treffen und da die Ruhe bewahren. Das haben sie aus meiner Sicht nicht getan und ich glaube, dass man sich darüber vielleicht noch ärgern wird in Düsseldorf.
Hättet ihr vielleicht, wenn man jetzt den zeitlichen Aspekt ein bisschen außen vor lässt, andere Personen bei Rapid gesehen, die sich mehr hinterfragen sollten? Und ich rede jetzt da beispielsweise Markus Katzer, Steffen Hoffmann, Robert Klaus, diese Personen. Hättet ihr da vielleicht jemand anderen gesagt, dass er vielleicht gescheitert ist oder es eine andere Veränderung bräuchte?
Ich glaube, es ist eine Saison, die sehr viel von einzelnen Momenten abhängt. Also es klingt immer blöd, aber wenn Mamadou Sangaré gegen Thiorgarden nicht gleich zu Spielbeginn diese rote Karte sich abholt, dann schaut es, glaube ich, wirklich anders aus. Also dann, es ist immer dieses Was-wenn, aber wenn Rapid ins Europa Conference League Halbfinale kommt, dann wird man auch Robert Klaus anders bewerten. Ich glaube, dass man auch Markus Katze Sachen vorwerfen kann, dass man keinen passenden Guido Burgstaller-Ersatz gefunden hat oder dass Ercan Kara dieser Ersatz nicht sein konnte. Dass man auch auf anderen Positionen, vor allem in der Innenverteidigung, würde ich sagen, aber auch im zentralen Mittelfeld, den Kader vielleicht nicht so zusammengestellt hat, dass er den Ansprüchen, und das war ja vor Saison mindestens Platz 3, wenn möglich höher. Das, glaube ich, kann man ihm natürlich vorwerfen, aber ich glaube, es gibt bei Rapid nicht diesen einen Schuldigen. Ich glaube, es ist einfach ein Verein, der sehr chaotisch ist aktuell, wo sehr viele Menschen mitreden wollen. Das ist ja in der Liga ist ja nicht der einzige Verein, wo das so ist. Aber ich glaube, dass sich sehr viele Leute im Verein und eigentlich jeder in den Spiegel schauen muss und sagen muss, habe ich in dieser Saison oder habe ich in den letzten Monaten und Jahren den besten Job gemacht, der möglich gewesen wäre. Und ich glaube, dann wird es sehr wenige Menschen geben, die sagen können, ja, das habe ich.
Ich glaube, das ist eh eine gute Analyse, so wie die Lage in Hütteldorf ist oder wie das rund um Robert Klaus vielleicht auch war und ist. Blaues Linz kurz angesprochen. Rapid wird sich wahrscheinlich um diesen fünften Platz mit Blaues Linz duellieren. Und dann machen wir, würde ich sagen, den Schwenk rauf zu den vier Vereinen, die sich wahrscheinlich, man sagt jetzt einfach so, 4 Spieltage vom Ende den Meistertitel ausmachen werden. Fabian, ich würde gleich auf deinen Anstoß im Palästerer in der aktuellen Ausgabe eingehen, der mit dem Titel Liga ohne Leader. Und du sprichst darüber, dass niemand so wirklich Meister werden will. Wieso will denn irgendwie niemand Meister werden?
Weil scheinbar jeder verlernt hat, wie es geht. Wir haben eine Liga, die nicht unbedingt davon gelebt hat, aber einfach davon gezeichnet war, dass Salzburg vorne marschiert und alle anderen so ein bisschen hinten nach spazieren. Weil vorne ist ja eh Salzburg, die haben eh so viel Geld und die spielen ja so toll und alle anderen gefühlt so ein bisschen in die Kerbe geschlagen haben, dass sie ja selber gar nicht irgendwie große Ambitionen haben dürfen. Ich sag's ganz bewusst so. Und jetzt haben wir eben eine Saison, in der Salzburg plötzlich diese Führungsrolle nicht erfüllen kann, einfach durch einen sehr, 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 sehr schlechten Herbst. Und selbst in diesem Herbst haben ja alle anderen Mannschaften noch gesagt, ja, wartet's nur, die kommen noch und die greifen jetzt noch an und passt noch mal auf. So wirklich dazu gekommen ist es halt bis jetzt nicht. Und es hat keine Mannschaft geschafft, irgendwie diese Führungsrolle, die ja einfach dann frei war, zu übernehmen. Das hat natürlich Gründe. Das liegt daran, dass Sturm einfach wahnsinnig große Verluste jetzt gehabt hat, sei es auf Seite der Spieler, sei es auf Funktionärs-Trainerseite im Vergleich zur letzten Saison. Also das sind halt einfach Spitzen abhanden gekommen. Und da ist der Sturm nicht irgendwie hingegangen und hat gesagt, wir sind amtierender Meister, natürlich marschieren wir da jetzt vorne weg. Es ist die Austria, die zwischenzeitlich einen wahnsinnigen Flow gehabt hat, die einfach Spiel um Spiel gewonnen hat, aber einfach schlechte Jahre hinter sich hat und natürlich nicht an die große Glocke hängen will, dass sie jetzt da angreifen. Und es ist Salzburg selber, das einfach gemerkt hat, auch nach dem Trainerwechsel, weg von Bernd Leinders, dass mit dem, was sie bisher gespielt haben, es für sie vielleicht leichter ist, nicht als Favorit tituliert zu werden. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Anschluss geschrieben habe, so ein bisschen Befürchtungen gehabt, die These, dass wir eine Liga ohne Leader haben, nicht lange halten wird. Jetzt mehrere Wochen später hat sie sich ein bisschen zugespitzt, war im aktuellen Vierkampf von. Insofern bin ich ganz, ganz froh.
Ein Verein hast du jetzt noch gar nicht angesprochen oder nur kurz erwähnt, der WRC, der absolut da ist. Doublesieger werden könnte. Valentin, was sagst du derzeit mit Didi Kübauer? Da wären sie absolut im Flow. Was ist bei denen los?
Ja, es ist ein Verein, der irgendwie über die gesamte Saison so ein bisschen im Hintergrund war, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wo natürlich Leute, die sich sehr stark mit dem Sport beschäftigen, gemerkt haben, da funktioniert was gut, aber der nie diese große Aufmerksamkeit bekommen hat wie andere Vereine und dem das anscheinend gut liegt. Ein Verein, der eine sehr, sehr stabile Defensive hat, der vorne einfach extrem, extrem schnelle und kreative Spieler hat. Und wo das Kollektiv funktioniert, wo Dietmar Küba, und das weiß man von ihm, dass er vor allem in der ersten Saison einfach eine Mannschaft gut einstellen kann. Man kann dann bei ihm immer darüber sprechen, kommt dann irgendwann der nächste und übernächste Schritt auch noch, aber gerade dieses erste Jahr, das sieht man beim LASK zuletzt, das hat man aber auch bei den Stationen davor gesehen, das kann er und das hat er beim WRC bewiesen und auch in den Diskussionen der WRC nie so ganz vorkommt, weil man dann, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man darüber nachdenkt, dann denkt man immer noch, ja, irgendwann werden die halt einbrechen. Aber sie tun es bisher nicht. Wir sind jetzt natürlich gerade an dem Punkt mit der Aufnahme, wo man noch nicht einschätzen kann, wie das Cup-Finale ausgeht. Das kann, je nachdem, wie es ausgeht, positiv oder negativ sein. Auch da ist es irgendwie ein bisschen Kaffeesatzlesen. Lesen. Man kann sagen, ein Cup-Sieg würde sie beflügeln. Ein Cup-Sieg würde aber vielleicht auch irgendwie die Anspannung ein bisschen abfallen lassen. Eine Cup-Niederlage könnte sie irgendwie brechen. Eine Cup-Niederlage könnte sie aber auch motivieren, dass man dann zumindest sich auf die Liga fokussiert. Also ich glaube, das ist ein Verein, der sehr, sehr interessant ist und den man nicht abschreiben darf. Als Favoriten würde ich sie trotzdem nicht bezeichnen.
Ich finde, meine Einschätzung oder mein Gefühl ist, dass sie aber diesem ganzen Meisterschaftsrennen recht gut tun, weil du hast halt Salzburg, die diese Favoritenrolle nicht gerecht werden wollen, selbst mit sich beschäftigt sind, Sturm erst recht nicht als amtierender Meister, die Austria, die auf einmal da ist und eigentlich fast jeder oder sehr viele natürlich über sie reden, weil sie so viel gewonnen haben aus dem Nichts und auf einmal der WRC halt da ist. Ich finde, das tut diesem Meisterschaftsrennen aber recht gut, oder?
Definitiv, und ich glaube, es tut ja der Liga generell gut, dass man so eine spannende Saison sowohl in der Quali-Gruppe als auch in der Meistergruppe gab es einfach noch nicht. Und es ist vielleicht auch ein bisschen kurios und absurd, dass ja das System, das dazu eingeführt wurde, damit Salzburg nicht mehr so dominant ist, jetzt dazu führt, dass Salzburg wieder im Titelrennen ist. Also wenn man sich die Punkte oder die Tabelle ohne Punkteteilung anschauen würde, dann wäre Sturm Graz und die Austria Wien Tabellenführer mit 56 Punkten sind es, glaube ich. Dann wären davon abgeschlagen der WRC und Salzburg auch punktegleich mit 48, also 8 Punkte dahinter. Und dann gibt es nochmal eine dritte Stufe, wo dann Rapid und Blau-Weiß wären. Aber es wäre ohne diese Punkteteilung eigentlich ein Zweikampf zwischen der Austria und Sturm. Und durch diese Punkteteilung kommt Salzburg, aber auch eben der WRC wieder in dieses Rennen. Das macht spannender. Und gleichzeitig sieht man aber auch, und das sagen manche Sportdirektoren oder Trainer immer wieder, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Das ist aber auch einfach der Fall. Also also bei mir war es zumindest so, vor diesem Back-to-Back-Spielen, wenn man mich am letzten Dienstag gefragt hätte, hätte ich nicht wenig Geld darauf gewettet, dass jeweils Sturm gegen die Austria und Salzburg gegen den WRC mindestens 4, aber wahrscheinlich 6 Punkte holen und sich damit irgendwie dann ein Zweierkampf wieder ausgeht, wie in den letzten Jahren. Und es ist aber genau das Gegenteil passiert, da WRC und die Wiener Austria haben sich durchgesetzt in diesen direkten Duellen. Und jetzt auf einmal ist man an einem Punkt, wo man gar nicht weiß, wer ist jetzt wieder Favorit, und wer gewinnt hier jetzt die Duelle.
Also eigentlich ist es jetzt kurios, auf einmal holt man Salzburg da wieder zurück, aber gleichzeitig denkt man wieder, oh, wie gut, dass wir dieses Format haben, dass es so spannend ist. Also irgendwie ist es schon ein bisschen paradox, oder Fabian?
Komplett. Und wie der Valentin schon gesagt hat, dieses Format wurde ja eingeführt wegen Salzburg. Und es war ja in der vergangenen Saison, hat es ja für Sturm dann, ist es sozusagen gut ausgegangen. Sturm hat ja in der vergangenen Saison in der Liga kein einziges Mal gegen Salzburg gewonnen. Hat jetzt die Liga letztes Jahr ja auch nicht unbedingt gewonnen, sondern ich würde mir sagen, Braun Salzburg hat die Meisterschaft letztes Jahr verloren. Wenn man sich anschaut, die letzten 4 Spiele in der vergangenen Saison hat ja Sturm 3 Unentschieden und den Sieg gegen Salzburg gefeiert, und ist eigentlich ja Meister geworden, weil Salzburg halt noch schlechter war. Und es ist ganz spannend, dass diese Punkteteilung heuer halt irgendwie Salzburg zugute kommt. Und jetzt muss man ja sagen, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist Salzburg 4 Punkte hinten, spielt jetzt aber hintereinander gegen die Austria und gegen Sturm. Also es ist halt immer noch alles möglich. Das gilt für Salzburg, das gilt für den WRC, das gilt für Sturm und das gilt für die Austria.
Vor allem glaube ich, dass sich das nochmal zuspitzen wird, weil Fabian ja gerade gesagt hat, am kommenden Wochenende spielt Sturm Graz in Linz, was kein einfaches Spiel ist. Vor allem jetzt mit 4 Stürmern, die ausfallen. Also Jatta und Majulu sind ja verletzt. Dazu sind jetzt eben Böwing und Krikic gesperrt. Das heißt, es spielen Kamara wahrscheinlich im Sturm und dann einer von den Jungen, Beganovic oder Hödl, die alle jetzt noch keine Bundesliga-erfahrenen Topscorer irgendwie sind. Aber man kann Sturm Graz da schon zutrauen, dass sie das Spiel gewinnen. Man kann Salzburg, die Austria zu Gast haben, auch zutrauen, dass sie gewinnen, wenn man sich das anschaut. Das ist einer der kuriosesten Fakten, glaube ich, die diese Liga aktuell zu bieten haben. In den letzten 39 Spielen, 39 zwischen der Austria und Salzburg, hat die Austria einmal gewonnen. Und das war irgendwie 2017, 18, am letzten Spieltag, als Salzburg schon Meister war. Und voll mit Alkohol oder Red Bull oder was auch immer die zur Meisterfeier dann dort trinken, nicht mehr komplett konzentriert war. Aber dass man wirklich sagt, 39 Spiele und ein Sieg, ich weiß nicht, ob, also wenn man Angstgegner im Wörterbuch sucht, dann findet man wahrscheinlich irgendwie Austria Wien und Salzburg. Und dann wäre man ja am Punkt, wo wirklich auch Salzburg wieder ganz vorne mit dabei ist. Und das macht dann die letzten drei Spieltage auf jeden Fall nochmal spannender.
Ich finde, das sind schöne Schlussworte von euch beiden. Spannung pur quasi, Angstgegner und Punkteteilung und was alles so wirklich in diesen 4 Runden noch auf uns zukommen wird. Zum Schluss hin brauche ich sie aber trotzdem, eure Prognosen. Ihr hattet jetzt ein bisschen eine Zeit. Beginnen wir beim Abstiegskampf, so wie wir auch beim Abstiegskampf in dieser Folge begonnen haben. Wer glaubt ihr denn, wer muss runter in die zweite Liga?
Es gibt viele Fußballfans in der österreichischen Bundesliga, die sich wünschen würden, dass es einen Verein erwischt, der in einem viel zu großen Stadion und viel zu weit weg von allen anderen Vereinen spielt. Ich werde nicht sagen, welchen Verein es damit gemeint ist. Ich glaube aber leider, dass es einen Verein treffen wird, bei dem es wirklich alle ärgert, dass er weg ist. Ich glaube, dass der GRK nicht in der Liga bleiben wird. Das ist schade. Ich glaube, das Grazer Derby war in dieser Saison auf jeden Fall ein Gewinn für die Liga. Ich glaube auch, dass die Fanszene gezeigt hat, dass sie bereit ist für diese Liga. Aus meiner Sicht hat leider die Mannschaft nicht mit dem Anhang mithalten können. Und ich glaube, dass es für die Rotjacken wieder runtergeht.
Da rede jetzt einfach mal dagegen und sage, der GRK wird sich diese Punkte ernudeln. Altach scheint sowieso die neue Admira zu sein, sprich unabsteigbar, bis man dann absteigt, was aber nicht heuer passieren wird. Die WSG sehe ich auch nicht als Absteiger und ich habe es eh vorher schon gesagt, Austria Klagenfurt, dieser ganze Wubel in diesem Club. Ich finde, das kann nicht gut gehen, ganz abgesehen davon, dass man sportlich ja eher desaströs ist aktuell.
Okay, spannend. Also der Valentin geht eher mit dem GRK, die sich die ganze Saison schon schwer tun. Fabian eher auf der jüngsten Vergangenheit. Wir bleiben gespannt, was sich am Ende der Tabelle tut. Und jetzt die alles entscheidende.
Ich glaube, ganz kurz auch, ich glaube, dass der Moderator in diesem Fall auch einen Tipp abgeben muss, habe ich so gelesen.
Boah, jetzt setzt mich unter Druck. Aber ich würde mich, glaube ich, sogar dem Fabian anschließen. Ich bleibe bei der jüngsten Vergangenheit und glaube, dass man da nicht so wirklich aus diesem Abwärtsstrudel rauskommen kann. Aber vielleicht trifft es ja noch einen Verein, den wir jetzt hier gar nicht genannt haben. Ich meine, da kann alles passieren. Und jetzt schauen wir aber nach oben. Wer wird denn der österreichische Meister in diesem Jahr? Was sind eure Tipps, Prognosen?
Ich würde beginnen und schicke voraus, dass ich generell ein ganz schlechter Tipper bin und deswegen einfach sage, dass Salzburg gewinnt, in der Hoffnung, dass ich mich wie so oft täusche.
Ich habe in diversen Tippspielen bei Großevents mit Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen und so weiter gelernt, dass die Person, die am wenigsten Ahnung hat, am besten tippt und die Person, die am besten oder die meiste Ahnung hat, am schlechtesten tippt. Also Fabian, vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen, dass du sagst, du kannst nicht tippen. Vielleicht sagt das ja was über deine Kompetenz aus. Ich werde einen anderen Verein auswählen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich eine langweilige oder eine interessante Variante wählen soll. Ich springe über meinen Schatten und sage nicht, dass es der SK Sturm wird, weil das wäre irgendwie ich finde die Variante zu wählen, die irgendwie bei den Wettbüros Nummer 1 ist, ein bisschen fad. Deshalb sage ich tatsächlich, dass der Wolfsberger AC beflügelt von einem Cup-Sieg gegen den TSV Hartberg sich die Punkte, wie wir vorhin schon gesagt haben, ernudelt mit einem nicht besonders ansehnlichen Fußball, aber einem effizienten Fußball. Und ich sage, dass der Wolfsberger AC am letzten Spieltag in Graz Meister wird und Doublesieger wird.
Ich muss sagen, ich hätte gehofft, dass du Sturm oder die Austria jetzt erwähnst, weil sonst hätte ich das nämlich da gesagt. Doublesieger, Wolfsberg. Ich muss sagen, ich fuchs mich da die letzten Tage auch ein bisschen rein. Ich finde diesen Gedanken extremst toll. Also, das wird Schlagzeilen machen. Ich bin da bei Valentin, Meister wird Wolfsberg.
Mutig.
Ja, trifft's gut. Nein, wir werden in 4 Wochen werden wir es wissen oder ein bisschen mehr, was sich tun wird. Mal unsere Prognosen. Ich bin gespannt, ob da auch nur ansatzweise irgendwas aufgeht, was wir so jetzt noch zum Ende hin gesagt haben. Und damit sind wir aber auch schon beim Ende angekommen. Fabian, Valentin, danke euch zwei für diesen schönen Redaktionstalk, dieses schöne Redaktionsgespräch über die österreichische Bundesliga. Danke, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Ja, und wir sind am Ende angelangt. Wir hören uns dann wieder im kommenden Monat den aktuellen Ballesterer Ausgabe 196 mit dem Schwerpunkt Rio de Janeiro und dem Bundesliga-Anstoß vom Fabian lege ich euch nur schwer ans Herz. Und damit verabschiede ich mich und hoffentlich hören wir uns wieder bald beim Ballesterer Podcast.